Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom Posten. Der 24. April ist der internationale Tag des Multilateralismus. Und zu diesem Anlass sprechen wir mit Arndt Freitag von Loringhoven, dem Sonderbotschafter für die Allianz für den Multilateralismus im Auswärtigen Amt. Wir reden darüber, was es mit dieser Allianz, die im Herbst 2019 auf Initiative von Außenminister Maas gegründet worden ist, auf sich hat, warum internationale multilaterale Organisationen und Regeln heute unter Druck stehen und warum wir sie gerade brauchen, um Herausforderungen wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie bewältigen zu können. Interessante Einsichten und eine hoffentlich spannende Folge. Ja, Herr Freitag von Loringhoven, willkommen in unserem Podcast vom Posten. Danke, dass Sie hier sind. Wir berichten hier ja normalerweise vom Posten von Kolleginnen und Kollegen, die an unseren Auslandsvertretungen als Botschafterinnen und Botschafter auch zum Beispiel sind. Und üblicherweise sind Botschafterinnen und Botschafterinnen für bestimmte Länder akkreditiert oder für bestimmte Organisationen. Sie haben jetzt einen Titel, der heißt Sonderbotschafter im Auswärtigen Amt für die Allianz für den Multilateralismus. Also Sie sind Botschafter für, wie soll man das nennen, für ein Projekt, für eine Kampagne oder für Ähnliches. Was hat es mit diesem Posten auf sich?
Das Projekt geht zurück auf einen Vorschlag des Außenministers Heiko Maas 2018. Und der Grundgedanke war, dass die multilaterale Weltordnung heute sehr stark unter Druck steht und dass es sich lohnen würde, eine möglichst große Staatengruppe zu schaffen, die sich grundsätzlich mit der Stärkung des Multilateralismus und der regelbasierten Weltordnung befasst. Und das ist das Projekt, für das ich eben als Sonderbotschafter ernannt worden bin. Meine Aufgabe besteht darin, das Projekt konzeptionell weiterzuentwickeln, also etwa zu überlegen, welche Themen bieten sich hier im Einzelnen an, beispielsweise Handelsthemen oder natürlich jetzt Gesundheitsthemen ganz aktuell, aber wir haben auch Demokratiethemen, menschenrechtliche und Abrüstungsthemen etwa. Aber wir beschäftigen uns auch mit der konkreten Planung von Konferenzen, von Außenministerkonferenzen, also Konzeption und praktische Arbeit. Und es gibt inzwischen noch ein neues, ganz anderes Projekt, nämlich ein Weißbuch für Multilateralismus der Bundesregierung zu entwickeln. Das hängt mit der Allianz für Multilateralismus zusammen, ist aber viel breiter aufgestellt, sondern soll grundsätzlich die wichtigsten Themen der multilateralen Zusammenarbeit der Bundesregierung umfassen. Und da sind wir gerade in der Konzeption. Damit haben wir gerade angefangen.
Also Weißbücher sind ja, das vielleicht zu sagen, sind ja so größere Grundsatz- oder Strategiedokumente, könnte man sagen, die es für den Sicherheits- und Verteidigungsbereich, glaube ich, gibt. Und ja, jetzt soll es so ein Produkt geben, eben auch für den Bereich Multilateralismus.
Genau. Also wir kennen das vor allem aus dem Bereich Sicherheitspolitik, aber es gab es auch schon für ganz andere Bereiche. International ist das auch durchaus üblich. Und hier gibt es ein Modell, nämlich Norwegen hat vor einem Jahr ein Weißbuch Multilateralismus herausgebracht. Das hat der Außenminister Maas mit vorgestellt, mit seiner norwegischen Kollegin. Und wir finden, dass das ein so grundsätzliches Thema ist, dass sich dazu ein Weißbuch der Bundesregierung lohnen würde.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz über die Begriffe auch in dem Zusammenhang sprechen. Es gibt Umfragen auch aus den letzten Monaten, die darauf hingewiesen haben, dass der Begriff als solcher Multilateralismus nicht so fest verankert ist im öffentlichen Bewusstsein. Wenn Sie Ihre Reisen machen oder Vorstellungen oder auch öffentliche Termine und müssen das jemandem erklären, was es damit auf sich hat, haben Sie so einen Elevator-Pitch, mit dem Sie das machen?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung für die Kommunikation. Es gibt eine Umfrage der Körber-Stiftung, die gezeigt hat, dass ich glaube, 2/3 der Befragten in Deutschland nicht wirklich wissen, was Multilateralismus bedeutet. Für Diplomaten ist das absolute täglich Brot. Sehr, sehr viel von dem, was wir hier machen, ist multilateral. Die Umfrage hat aber auch gezeigt, dass wenn man dann nach den Inhalten fragt, eine etwa ähnlich große Zahl sehr positiv darauf reagieren, was wir unter Multilateralismus verstehen, also zum Beispiel die Stärkung der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen. Aber eben der Begriff Multilateralismus ist nicht unbedingt klar. Und wenn man sich das genauer anschaut, ist es auch durchaus kompliziert. Es gibt nämlich nicht eine einfache, klare Definition dafür. Man kann sozusagen ganz formal sagen, multilateral bedeutet, dass mindestens drei Staaten miteinander zusammenarbeiten. Wir verstehen das aber eher eigentlich in Verbindung mit dem Begriff regelbasierte Weltordnung. Also das ist dann schon eine starke Qualifizierung eigentlich dieses Multilateralismus-Begriffes. Also eine starke Weltordnung, die ein starkes Völkerrecht hat, die starke Institutionen hat, starke Vereinte Nationen, Europäische Union und so weiter. Und unsere Arbeit geht eben in diese Richtung, dass wir diese letztlich seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten starken Institutionen und diese starke Kultur der internationalen Zusammenarbeit weiter, also erhalten wollen, aber auch weiter stärken wollen, da wo es notwendig ist. Und wir kommen sicherlich später nochmal drauf, aber die aktuelle Debatte über das Coronavirus ist ja auch ein Weckruf für den Multilateralismus und zeigt, wie wichtig das heute ist und wo auch noch mehr gestärkt werden muss.
Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Die Grundphilosophie sozusagen oder der Grundimpuls hinter Multilateralismus ist dann ja, Zusammenarbeit ist besser als sozusagen Einzelkämpfertum. Es werden auch immer gerne Metaphern aus dem Sport auch immer bemüht, also Teamplayer heißt es oft. Also man will damit ja wohl ein bisschen zeigen, es geht auch nicht nur darum zu sagen, okay, in dieser Situation ist es irgendwie besser, wenn wir das zu zweit oder zu dritt machen, sondern eben grundsätzlich sind kooperative Strukturen, Institutionen und Vorgehensweisen etwas, das wir vielleicht auch in dieser Epoche, in dieser Zeit mit ihren Herausforderungen eben Epidemien oder ähnliches auch brauchen. Also da hängt auch eine gewisse philosophische Grundeinstellung dran. Und wie Sie sagen, wenn man dann beispielhaft, glaube ich, das ausführt und versucht, so ein bisschen Bereiche aufzumachen oder auch zu zeigen, da funktioniert das eben gut, dann wird das verständlicher als mit diesem Begriff, der manchmal eben einem auch nicht so einfach über die Lippen auch kommt.
Multilateralismus ist eigentlich ein Instrument. Und ich finde, wichtig ist, dass man das Ziel, dem dieses Instrument dient, eigentlich im gleichen Kontext nennt, also Multilateralismus im Dienst einer regelbasierten Weltordnung, das ist das Oberziel, aber da gibt es natürlich viele Komponenten davon, auch regionale, natürlich die Europäische Union, die NATO, also die unseren Wohlstand und unsere Sicherheit garantieren, das alles haben wir letztlich diesem Multilateralismus zu verdanken. Mhm.
Und die Initiative, die Sie kurz eingeführt haben, aber auch Ihr Amt, das Sie gerade bekleiden, beruht ja auf einer Diagnose, die jetzt auch nicht neu ist, aber auf der Diagnose, dass Multilateralismus mit seinen Strukturen und Institutionen, so wie wir sie kennen, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen was die Grundpfeiler angeht, unter Druck steht, dass es Kritik gibt. Man kann so eine Reihe aufmachen von Beispielen, also vom EU-Ausstieg Großbritanniens vielleicht, wenn man die EU jetzt als eine multilaterale Organisation nimmt, Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, die NATO hatten Sie schon genannt, die ja auch von verschiedenen Seiten kritisiert worden ist. Also es ist interessant, dass gerade in den letzten Jahren multilaterale Institutionen sehr stark in die Kritik gekommen sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso sich das jetzt gerade so häuft und ob das ein Strukturproblem ist oder ein Wahrnehmungsproblem? Sie sagten ja auch eine kommunikative Frage. Kann man das irgendwo verorten, warum sich das jetzt gerade so massiert?
Also es hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ich glaube, ein wesentlicher davon ist die sich verändernde Haltung von vor allem großen Mächten, die zum Teil vielleicht nie so ganz zufrieden gewesen sind mit der Art, wie sich die internationale Weltordnung entwickelt hat. Also wenn ich an aufstrebende Mächte denke, aus anderen Erdteilen, weil die internationale Weltordnung, so wie wir sie heute kennen, ist ja am Anfang jedenfalls relativ stark von den USA und auch europäischen Mächten aufgebaut worden. Also da gab es immer schon eine gewisse Spannung und in dem Maße, wo andere Mächte jetzt einflussreicher auf der Weltbühne werden, versuchen sie auch mehr, diese Weltordnung zu beeinflussen, beziehungsweise teilweise auch zu schwächen. Ich nehme mal als Beispiel jetzt die Annexion der Krim 2014 von Russland. Das war wirklich ein Schlag ins Kontor für die regelbasierte Weltordnung, weil es das erste Mal war, dass jedenfalls auf dem europäischen Kontinent seit 1945 ein Land ein Stück Territorium eines anderen sich angeeignet hat. Ein anderes Beispiel ist das Geschehen im Südchinesischen Meer durch China. Aber Sie hatten es ja schon angesprochen, natürlich das sehr stark veränderte Vorgehen der USA. Es ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein wesentlicher Grund für das Unterdruckstehen der Weltordnung. Die USA sind ausgetreten aus dem Klimaabkommen, aus dem Iran-Abkommen, stellen Handelsregime in Frage und jetzt unlängst ziehen sie auch die finanziellen Beiträge für die Weltgesundheitsorganisation zurück. Und das Motto America First ist natürlich das genaue Gegenteil von einem Engagement für multilaterale, internationale Zusammenarbeit. Es gibt auch noch andere Faktoren. Ich denke mal, die Globalisierung. Es gab so eine Art Euphorie mit der Globalisierung in den 90er Jahren. Heute gibt es auch viel Enttäuschung. Das wiederum ist ein Grund, nicht der einzige, für auch Nationalismus und Protektionismus. Und der widerspricht auch der Stärkung von internationaler Zusammenarbeit und dieser Weltordnung. Und alle diese Dinge ergänzen sich, verdichten sich seit einiger Zeit. Seit vielleicht 10, 15 Jahren ist das eine Entwicklung, die wir beobachten. Und das besonders Schlimme daran ist, dass das just in dem Moment passiert, wo wir eigentlich so gigantische Herausforderungen haben, wie Klimaerwärmung an allererster Stelle, aber viele andere auch, dass wir gerade jetzt eigentlich für das Überleben, also für die Existenz auch der Menschheit in Zukunft, ja, multilaterale Zusammenarbeit, starke Institutionen mehr denn je brauchen. Und ganz wichtig ist eben auch, dass man jetzt bei einem Fokus auf die Gesundheit diese anderen Herausforderungen wie Klima oder Biodiversität und ähnliche nicht aus dem Blick verliert.
Ja, das ist ein gewisses Paradox, also dass gerade in der Zeit, wie Sie sagen, dass, wo eben auch die Herausforderung, wo eigentlich, zumindest wenn man einigermaßen wohlmeinend ist, klar sein könnte, dass man hier Klimawandel zum Beispiel oder ähnliches nur gemeinsam Antworten finden kann, dann eben der Backlash sozusagen kommt und genau die Institutionen oder die Rahmenvertragswerke, die das sicherstellen könnten, ja, so unter Druck geraten. Wir haben am Anfang schon kurz darüber gesprochen, was die Allianz für den Multilateralismus jetzt auch macht und was Sie machen. Das ist zunächst ja eine interessante Reaktion, finde ich, wenn man sozusagen beobachtet, diagnostiziert, man hat diesen Druck auf multilaterale Institutionen, man hat vielleicht auch zumindest in manchen Bereichen sinkende Akzeptanz und jetzt kommt man nicht mit einer neuen Institution, aber mit einer, wie soll man das nennen, einem Netzwerk oder einer gleichgesinnten Gruppe, um ja was zu tun, um zu zeigen, dass es doch funktioniert, um es effektiver zu machen wahrscheinlich. Also vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer skizzieren, was wir von dieser Allianz uns eigentlich erwarten und wo wir stehen auch in diesem Prozess, der, wie Sie ja beschrieben hatten, im September 2019, glaube ich, so richtig dann losgegangen ist.
Genau, sie ist eigentlich so richtig losgegangen durch eine große Außenministerkonferenz im September 2019, die auf Einladung von Bundesminister Maas am Rande der UNO-Generalversammlung in New York stattgefunden hat. Also die Allianz ist keine neue Institution. Sie soll keinen bestehenden Institutionen oder Organisationen Konkurrenz machen, sondern die eigentlich unterstützen und stärken. Die Allianz ist, wie Sie genau richtig gesagt haben, ein Netzwerk von Staaten, die sich dem Multilateralismus verpflichtet fühlen. Wir arbeiten in einer variablen Geometrie, also nicht alle Länder verpflichten sich für genau die gleichen Themen oder Ziele, sondern wir nehmen uns bestimmte, möglichst konkrete Projekte oder Initiativen vor und diesen können sich dann Ländergruppen in wechselnden Konstellationen anschließen. Das wird nicht alles über einen Kamm geschert, denn natürlich gibt es unter den Ländern auch sehr unterschiedliche Vorstellungen und wir wollen eigentlich eine möglichst breite Gruppe von Unterstützern hier haben. Und eigentlich ist alles, was wir machen, zur Unterstützung und nicht zur Schwächung oder zur Konkurrenzbildung von bestehenden Institutionen oder Organisationen gedacht. Also im Moment denken wir zum Beispiel darüber nach, ob wir uns mit dem Thema Reformen für die Weltgesundheitsorganisation beschäftigen sollten. Das ist noch ein Reflexionsprozess, aber das wäre dann zur Stärkung und zur Weiterentwicklung dieser Organisation gedacht und nicht um ihr Konkurrenz zu machen und schon gar nicht um eine Parallelinstitution irgendwie aufzubauen.
Also es geht auch darum, Sie hatten ja gesagt, dass das Auftakttreffen auch angedockt war sozusagen an die Vereinten Nationen. Es geht auch darum, politisches Kapital und auch Unterstützung zu mobilisieren, vielleicht auch sichtbar zu machen für diese Institutionen, aber auch für ganz konkrete Projekte. Gibt es denn was, wo man schon so ein bisschen sagen oder sehen könnte, okay, da hat das auch schon mal Erfolg gezeitigt und hat sich manifestiert? Was passiert, wenn man eben diejenigen, die da wohlmeinend sind, auch wirklich mal zusammenbricht und auf bestimmte Ziele verpflichtet?
Ja, also es ist natürlich alles noch relativ jung, aber ich kann doch ein Beispiel nennen, wo sich schon etwas getan hat und wo das meiner Ansicht nach auch auf die Allianz speziell zurückzuführen ist. Auf dieser Konferenz im September vergangenen Jahres wurden sechs konkrete Initiativen auf den Weg gebracht. Eine davon war im Bereich der Abrüstung, Rüstungskontrolle und befasst sich mit dem Thema letale, autonome Waffensysteme. Man kann auch einfach Killerroboter dazu sagen. Und da fangen wir an mit Grundprinzipien für den Umgang mit diesen neuen Waffentypen. Das Fernziel wäre eine völkerrechtliche Konvention, die den Umgang am Ende regelt. Aber so etwas ist schwierig in einem Kreis von über 100 oder fast 200 Mitgliedstaaten durchzubringen. Deswegen fangen wir an mit Grundprinzipien. Im September wurden 11 solche Grundprinzipien vorgestellt und eine Gruppe von, ich glaube, 20 oder 30 Staaten haben sich dem angeschlossen und schon im November auf einer Konferenz zu diesem Fachthema haben sich über 125 Staaten auf diese gleichen Prinzipien verpflichtet. Ich denke, diese politische Dynamik, die da entstanden ist, sozusagen ein Schneeball-Effekt, das ist das, was wir suchen, was wir uns erhoffen, auch in anderen Bereichen. Es ist also keine vollkommen neue Sache. Handelt sich nicht um einen neuen institutionellen Kontext, sondern im Bereich der bestehenden Staaten und Institutionen wollen wir sozusagen Kampagnen eigentlich fahren, ja, um diese Dinge politisch voranzubringen. Es gibt ein bisschen historisches Beispiel, was das sehr schön zeigt, nämlich vor etwa 20 Jahren gab es ein Projekt, das hieß Human Security Network, von Kanada initiiert damals. Und die haben ähnlich wie wir das jetzt machen, im Kreis von also like-minded Staaten, das heißt also Staaten, die sich ähnlichen Zielen verpflichtet fühlen, und vor allem auch nicht nur Staaten, sondern auch nichtstaatlichen Institutionen, NGOs und anderen, eine Reihe von Themen vorangebracht, die dann großen Erfolg in der UNO gehabt haben. Das vielleicht beste Beispiel ist die Landminenkonvention. Und es ging wirklich auf diese ganz enge Zusammenarbeit zwischen NGOs und dieser Kerngruppe von Staaten zurück. Auch der Internationale Strafgerichtshof und diese sehr wichtige Resolution der UNO-Generalversammlung, Responsibility to Protect, die sind alle stark befördert worden durch dieses Netzwerk damals. Und das, was wir heute in der Allianz machen, hat also für mich relativ starke Parallelen. Und das historische Beispiel zeigt, dass da auch wirklich konkret etwas passieren kann.
Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt, auch diese Offenheit, also das ist auch nicht nur, wie gesagt, das ist kein Bündnis in dem formalen Sinne, aber es ist vor allem auch nicht nur ein Netzwerk und eine Zusammenkunft von Staaten, sondern steht eben auch anderen Akteuren offen, die genau aus diesen Erfahrungen sich eben auch einbringen können, bestimmte Ziele dann zu erreichen und auch eine breitere Resonanz dann im Endeffekt dann auch zu verschaffen.
Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor für den Multilateralismus überhaupt heute. Ich weiß, dass auch der UNO-Generalsekretär stark darauf setzt. Also früher war Multilateralismus eine Angelegenheit zwischen Staaten und heute hat man viel mehr Akteure, weil die einfach weltweit extrem einflussreich geworden sind. Das können NGOs sein, das können Unternehmen sein, das können andere internationale Organisationen sein. Man muss, glaube ich, heute sehr vernetzt auch zwischen Staaten und nichtstaatlichen Akteuren arbeiten, um effektiv zu sein.
Sie hatten vorhin schon angedeutet, diese Frage der multilateralen Handlungsfähigkeit, auch der multilateralen Institutionen spielt jetzt auch eine große Rolle in den ganz aktuellen Diskussionen, die wir gerade haben, wo es um die Bekämpfung von Covid-19 geht. Es gibt den Strang sozusagen Kritik an der WHO als Organisation, die eben global eigentlich für Gesundheitsfragen auch zuständig ist. Und es gibt ein bisschen die interessante Wahrnehmung von vielen auch, dass auf der einen Seite die Herausforderung global ist, auf der anderen Seite zumindest so der erste Schritt oder die erste Welle der Reaktionen national. Das mag jetzt an dieser besonderen Art der Herausforderung liegen, also dass man eben auf die Ausbreitung einer Epidemie dann eben mit Abschließungen reagiert, dass man an nationalen Grenzen eben dann versucht, auch die Ausbreitung aufzuhalten und so ähnlich. Aber interessant ist, dass man jetzt eigentlich in der Position ist, wo man dann zeigen muss, okay, aber eigentlich ist es doch dann Multilateralismus, was für die langfristige und auch für die nachhaltige Bewältigung dieser Herausforderung dann wichtig sein könnte.
Das ist genauso, wie Sie sagen, die ersten Reflexe waren national und zwar weltweit war das so, aber ich glaube, wir sind längst in einer Phase, die darüber hinausgeht und wo eigentlich alle begriffen haben, dass so ein Virus, eine Pandemie eben nicht an Grenzen Halt macht und keinen Pass hat, wie gesagt worden ist, sondern dass man hier auch eben gemeinsam stärker ist. Und das sieht man in der Europäischen Union, man sieht es in den G20, in G7, in der UNO, vor allem natürlich in der Welt. Gesundheitsorganisation selber. Und auch wir wollen mit der Allianz für den Multilateralismus hier einen Beitrag leisten. Und der Minister hat deswegen am 16. April eine internationale Außenministerkonferenz organisiert, natürlich virtuell, wie das heute so üblich ist. Also, aber interessant war hier auch, dass wie immer bei unseren Events der Zuspruch enorm groß ist. Also wir haben 90% der Außenminister, die wir eingeladen hatten, dann als Teilnehmer dabei gehabt, obwohl wir mit wenigen Tagen Vorlauf die eingeladen haben. Also es gibt wirklich eine riesige Nachfrage nach dieser Idee, den Multilateralismus zu stärken bei ganz, ganz vielen Ländern auf der Welt. Das ist stark in Europa so, Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind natürlich per Definition Multilateralisten, aber es gibt wirklich in allen Erdteilen hier einen enormen Zuspruch.
Sollen wir vielleicht noch als Einschub sagen, dass Sie von Ihrem Hintergrund vielleicht für einen Diplomaten, eine Diplomatin untypisch Biochemie, glaube ich, studiert und auch abgeschlossen haben und mal am Max-Planck-Institut für Biochemie gearbeitet haben. War das im medizinischen Bereich auch oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ich bin vom Studium her Biochemiker und habe dann über Virusforschung promoviert und ich hätte nie gedacht, dass mich dieses Thema nochmal so richtig einholen würde in meiner Laufbahn, aber ich muss sagen, im Moment passt das perfekt zusammen, als ob es geplant wäre. Also das Thema Multilateralismus, Allianz für den Multilateralismus einerseits und dieser virologische Hintergrund. Denn ich glaube wirklich, dass diese Pandemie so etwas ist wie ein Weckruf für den Multilateralismus. Zeigt wirklich, wie enorm wichtig es ist, hier weltweit zusammenzuarbeiten. Und also ganz persönlich ist das für mich wie ein Kreis, der sich schließt.
Ganz konkret, wo haben wir uns Bereiche vorzustellen oder wo würden Sie sagen, ist es besonders wichtig und eigentlich unausweichlich, dass man jetzt gerade im Umgang mit Covid-19 arbeitet? Wo kann da die Zusammenarbeit eben effektiver auch wirken als eben der Abschluss und der Alleingang?
Wir sind im Moment noch dabei zu prüfen, wo genau diese Allianz für den Multilateralismus einen Unterschied machen kann oder wo die Dinge besser etwa in den G20 oder in der Europäischen Union oder in der WHO selber laufen. Das ist genau der Prüfungsprozess, in dem wir im Moment sind. Aber wichtige Themen sind auf jeden Fall jetzt alles, was akut ist, die Verteilungsgerechtigkeit, also das Material und später auch Medikamente und noch ein bisschen später die Impfstoffe weltweit dahin kommen, wo sie hingehören, und zwar auch unabhängig davon, wo Staaten oder Gesellschaften gut oder schlecht vorbereitet sind, arm oder reich sind. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen für Deutschland und auch für die Europäische Union. Und das müssen wir uns sehr genau überlegen, nach welchen Regeln und Mechanismen so etwas ablaufen könnte. Ein zweiter Bereich ist, wie kann man die WHO sozusagen noch besser machen und das Weltgesundheitssystem an sich. Klar ist, dass die Prävention und eigentlich sozusagen die Vorsorge für solche Pandemien besser werden muss. Das hat man natürlich auf Ebene von Experten schon lange erkannt. Und das waren auch schon die Lektionen, die man nach anderen großen Epidemien quasi verordnet hat. Aber es ist eben nicht wirklich umgesetzt worden. Und jetzt haben wir eine so schwere Pandemie, dass zumindest hoffentlich da rauskommen wird, dass die Einsicht stärker wird, eben am Ende eine stärkere WHO zu haben und Länder stärker auf Prävention zu verpflichten, als es bisher der Fall war. Es gibt viele andere Bereiche, nennen wir den Bereich Handel, also der Zusammenbruch von Lieferketten weltweit, die extreme Abhängigkeit, die man jetzt eben wie im Brennglas auch gesehen hat, etwa von China, darüber muss man nachdenken. Man will natürlich den Welthandel nicht massiv runterkürzen, aber vielleicht eine gewisse Diversifizierung scheint mir da überlegenswert zu sein in Zukunft. Und das ist auch ein Thema, über das wir in der Allianz gerade nachdenken. Wie tarieren wir die Lektionen für den Welthandel hier aus?
Mein Eindruck ist gerade ein bisschen, dass diese Offenheit, die Sie auch beschrieben haben, also man prüft Themen, man guckt, was kommen da für Impulse, auch zu einer gewissen sozusagen Reaktionsfähigkeit auch führt. Also vielleicht sieht man hier auch nochmal den Unterschied zwischen Institutionen, die natürlich natürlicherweise im Laufe ihrer Existenz dann Verfahren ausbilden, bestimmte Rituale und Automatismen und deswegen vielleicht weniger adaptiv manchmal sind auf bestimmte Herausforderungen. Und vielleicht ist es ja auch ein Ziel, genau diese Offenheit, die natürlich dieses Netzwerk manchmal so ein bisschen vielleicht amorph oder nicht ganz, ganz fassbar wirken lässt, aber auch sich zu erhalten, um genau diese Reaktionsfähigkeit auch ein bisschen sicherzustellen. Und vielleicht sollte man sich deswegen auch nicht zu sehr fixieren auf feste Fahrpläne und Fünfjahrespläne oder Ähnliches für die Zukunft.
Absolut. Also die Flexibilität ist hier absolut der Schlüssel und die schnelle Reaktionsfähigkeit auch und eben diese Breite von Akteuren, die daran partizipieren. Die Herausforderung liegt darin, einen wirklich sinnvollen Platz zu finden, der nicht Dinge dupliziert, die schon sehr gut in anderen Institutionen laufen, sondern dass man eben konkrete Initiativen ergreift, die sozusagen als Verstärker mit starken Kampagnen dienen, letztlich zur Stärkung existierender Institutionen.
Und vielleicht auch ein bisschen, vielleicht leisten wir einen kleinen Beitrag auch mit diesem Podcast, auch die Allianz bekannt zu machen, aber vielleicht auch den Rücklauf, den man generiert, weil wenn, wie Sie beschrieben haben, dann doch eine sehr große Zahl von Staaten, anlassbezogen, aber auch so als Dauerunterstützungsgruppe in dieser Allianz oder bei anderen Projekten, die jetzt den Multilateralismus stärken können, mitwirkt, zeigt es vielleicht ein bisschen die kritischen Stimmen und natürlich auch manchmal die disruptiven Ereignisse sind sehr, sehr laut, werden sehr stark wahrgenommen, während natürlich die Tatsache, dass eine schon große Mehrheit von Staaten zumindest projektbezogen sieht und auch unterstützt, okay, hier arbeiten wir sinnvollerweise zusammen, das verschwindet manchmal so ein bisschen, denke ich, hinter dieser Kritik. Und das ist vielleicht auch eine Wahrnehmungsfrage, die man auch dann nochmal adressieren oder sich zumindest auch klar machen sollte.
Ganz genau. Und die Allianz hat auch sichtbar gemacht, wie groß eigentlich die vielleicht schweigende Mehrheit von Ländern auf der Welt ist, die eben für Multilateralismus und für eine starke regelbasierte Weltordnung eintreten, die man sonst gar nicht so wahrnimmt. Und dieses Potenzial quasi sichtbar zu machen und zu bündeln, darin liegt eine Riesenchance, ne? Weil sonst hat man vielleicht manchmal die Optik, alles geht den Bach herunter, die großen Mächte scheren sich nicht mehr um die Errungenschaften an einer Weltordnung. Aber wie viele Länder und Staaten eigentlich voll dahinter stehen und das auch weiterentwickeln wollen, das kann natürlich die UNO selber und auch ihre Unterorganisationen, aber eben auch die Allianz hier sichtbar machen. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie viel Zuspruch und Unterstützung das bekommt. Ich erwähnte ja, dass die virtuelle Konferenz, die wir zu Corona gemacht haben, dass da 90% der Außenminister mitgemacht haben, aber auch bei den sozusagen richtigen Konferenzen, etwa in New York im September letzten Jahres oder auch in Genf jetzt im Februar dieses Jahres, sind sehr, sehr, sehr viele gekommen.
Also für Abgesänge auf den Multilateralismus, das kann man auf jeden Fall mitnehmen, ist es zu früh, hoffentlich im Gegenteil, sondern vielleicht auch für neue Chancen aus der aktuellen Krise heraus, das zu entwickeln. Wir fragen unsere Gäste ganz am Ende immer gerne, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das Interesse haben, noch zu vertiefen, weiterzudenken, was wir hier besprochen haben, was Sie vielleicht Ihnen damit auf den Weg geben könnten. Man kann natürlich auf das Weißbuch warten, aber das wird noch ein klein bisschen dauern, bis das dann auch öffentlich vorliegt. Haben Sie sonst noch eine Empfehlung, was man im Bereich Multilateralismus sich vielleicht zuführen könnte, wahrnehmen könnte?
Also zunächst mal gibt es eine eigene Website für die Allianz für den Multilateralismus. Die heißt einfach multilateralism.org. Da sind alle wesentlichen Texte von uns drauf und natürlich auch auf der Website des Auswärtigen Amtes. Ich fand persönlich inspirierend, etwas nachzulesen über dieses Human Security Network vor 20 Jahren, weil das sozusagen das beste Muster für uns ist. Also wer sich da etwas vertieft mit befassen möchte, auch welches Potenzial so ein ja, flexibles, lockeres Network von Staaten und Nichtstaaten hat, dem würde ich das zur Lektüre empfehlen. Daraus kann man viel lernen.
Vater von Loringhofen, vielen Dank für die Zeit. Alles Gute für die weitere Stärkung des Multilateralismus und vielleicht dann beim nächsten Mal. Danke sehr.
Vielen Dank.
Das war unsere neue Folge des Podcasts vom Posten mit Arndt Freitag von Loringhofen über die Allianz für den Multilateralismus. Ich hoffe, es hat Sie und euch interessiert. Fragen, Anregungen, Kritik wie immer an podcast@diplo.de und ansonsten bis zum nächsten Mal.